2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstagabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei, besser gesagt anderthalb Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten vor dem Spielausgabe des Millantons in der Saison 2023-2024, vor dem ersten Auswärtsspiel des magischen FCSP in der neuen Saison beim 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel des ersten Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstag, den 29.07. um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Das letzte Duell der beiden im Februar letzten Jahres endete im 1-0 für uns. Das Hinspiel der Serie am Betzenberg konnte der FCK mit 2-1 für sich entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir zur Sendung kommen, mit großer Bestürzung habe ich heute Abend von dem schrecklichen Arbeitsunfall erfahren, der sich heute Mittag am Millantor ereignet hat. Mein herzliches Beileid geht in dieser schweren Zeit der Familie und den Freundinnen des Verstorbenen. Jetzt fällt es auch irgendwie schwer, diesen Übergang zu schaffen, aber ich versuche das jetzt mal professionell zu handhaben. Bevor wir nun am Samstag in und gegen Kaiserslautern antreten, schaue ich wie immer kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Seit 1949 gab es 34 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Liga sowie 2 Spiele im DFB-Pokal und 4 in der damaligen Oberliga. Wir gewannen gerade mal 10 dieser 40 Duelle, spielten 8-mal unentschieden und verloren satte 22 Mal. Das sieht schon in der Betrachtung nicht ganz so rosig aus, aber ich bin noch nicht mehr zur Auswärtsbilanz gekommen, denn da stehen 14 Niederlagen, 3 Unentschieden und 4 Siegen gegenüber. Ich würde sagen, Heimstärke für den auf dem Betzenberg kann man jetzt nicht absprechen. Wer sich über diese Bilanz freut und dem Heimspiel der Roten Teufel vielleicht etwas gelassener entgegenfiebert, ist mein Gast im heutigen VDS. Ihr werdet ihn vielleicht aus der ersten Folge von Yannicks Saisonvorschau kennen oder auch noch aus anderen Folgen von unserem Millanton. Aber für alle anderen HörerInnen stellt er sich dennoch ganz gerne kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu den Roten Teufeln gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, ich bin der Florian Reis. Ich bin, wie es bei vielen so ist, durch meine Eltern zu den Roten Teufeln gekommen. Und heute, aktuell, habe ich das Glück, dass ich die Roten Teufel sogar journalistisch begleiten darf.
Das klingt doch ganz gut. Wie begleitest du die? Im Blog oder Podcast?
Ich schreibe für die Deutsche Presseagentur, bin ich der FCK-Reporter und bei der Betze brennt in diesem wahrscheinlich schon Deutschland bekannten oder wahrscheinlich kann man weglassen, Deutschland bekannten Neunern-Magazin liest man öfter auch mal meinen Namen unter den Artikeln.
Sehr schön. Herzlich willkommen, Flo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns, besser als mit mir zu sprechen.
Gerne.
Obwohl ich dich ja das lustigerweise das erste Mal nicht im Blogumfeld des Betze brennt wahrgenommen habe, sondern als Autor eines Artikels in der Zeit aus 2020. Ich sage jetzt schon mal, Achtung, Longread, über den finanziellen sowie den sportlichen Niedergang des FCK in der Zeit. Sag mal, bevor wir zum sportlichen Teil kommen, lass uns mal über den wirtschaftlichen Teil bei den Roten Teufel kurz sprechen. Ihr habt einen super Zuschauerschnitt letztes Jahr gehabt, über 41.000 Zuschauer. Dieses Jahr Dauerkarten, über fast 23.000 Dauerkarten verkauft. Wie sieht's aus? Besser?
Ja, besser als, ja, auf jeden Fall besser als bei diesem damaligen Longread, den ich geschrieben habe für die Zeit. Ja, ich muss jetzt im Vorgespräch auch erst nochmal rausgoogeln, was das überhaupt war. Und ja, das war halt echt eine ganz dunkle Zeit. Und wenn du da jetzt 3 Jahre später guckst, dann musst du echt sagen, also ich hätte es zu der Zeit wirklich nicht geglaubt, weil man darf ja nicht vergessen, vor 2 Jahren ist der FCK immer noch fast in die Regionalliga abgestiegen, hat sich gerade so in der dritten Liga gehalten. Und wenn du jetzt halt guckst, sollte oder ich glaube, natürlich gibt es immer auch sportliche Kritik, wenn es jetzt nicht läuft, so wie in der letzten Rückrunde, das ist ja ach, alles okay. Aber man muss, glaube ich, schon sagen, insgesamt, wenn man jetzt vielleicht gerade diesen Longread zugrunde legt, den ich da damals geschrieben habe, kann man echt so froh sein, wie sich die Sache dann entwickelt hat mittlerweile. Und ja, ich glaube, kurz auf deine Frage einzugehen, mit 41.000 Zuschauerschnitt hätte natürlich vor der letzten Saison keiner gerechnet. Das ist schon auch über meine Erwartung gewesen. Aber du wirst halt trotzdem noch 2-3 Jahre mindestens zweite Liga spielen müssen, dass du da einigermaßen mal wieder auf den finanziellen Damm kommst, würde ich mal so sagen. Also mit einem Jahr zweite Liga ist es da nicht getan. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt nur als Beispiel, dass der FCK jetzt fürs Fritz-Walter-Stadt halt 2,4 Millionen Stadionpacht bezahlen muss in der zweiten Liga. Dazu kommt natürlich noch, dass dieses Stadion über die Jahre dritte Liga, da wurde ja auch mal leider auch sehr dunkel mal ohne Zuschauer gespielt eine ganze Weile. Ne, das Stadion ist halt auch an manchen Stellen ziemlich marode, da musst du halt auch mal Geld investieren und. Also da gibt's genug Baustellen, die dich halt Geld kosten. Und da wirst du wahrscheinlich nochmal 2-3 Jahre am besten zweite Liga spielen, wenn nicht sogar höher, aber davon braucht man im Moment echt wirklich nicht zu reden.
Und dennoch wurde jetzt mal in Steine investiert, gerade heute und nicht andersrum, in Beine und nicht in Steine. Gerade heute wurde Ranja Ache vom Eintracht Frankfurt für kolportierte 2 Millionen verpflichtet. Das ist jetzt ja auch nicht eben mal so hingeworfenes Geld, oder?
Nee, das stimmt. Ich kann zu der Ablösesumme kolportierte eigentlich nicht viel sagen, weil ich die auch nur selbst gelesen habe bei den Kollegen. Weiß ich jetzt nicht, der Wechsel ist ja noch ganz frisch, so weiß ich nicht, 6 Stunden alt jetzt, wenn wir aufzeichnen. Aber ja, ich glaube, da siehst du einfach, dass du gewisses Risiko, finanzielles Risiko schon gehen musst, weil ja natürlich jeder weiß, du kommst jetzt in das berühmte zweite schwere Jahr. Das kann man, glaube ich, einfach nicht abstreiten. Und da wirst du halt schon mal als Verein sagen, okay, wenn wir von dem Spieler überzeugt sind, dann zahlen wir vielleicht auch diese Summe, wenn sie denn stimmt. Wenn er uns halt wirklich 12, 15 Scorerpunkte garantiert und so in der Liga hält, weil dann rechnet sich das natürlich, das ist ja klar.
Ja, klar, das stimmt. Aber zu Ranja Ache kommen wir gleich nochmal, wenn wir uns mit dem sportlichen Teil befassen. Ich habe noch ein weiteres spannendes Thema bei euch im Blog gefunden. Das hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit unserem Spieltag zu tun, ich fand es aber dennoch ganz interessant und das Interview ganz toll. Dein Kollege hat ein Interview mit dem Sportwissenschaftler Professor Dr. Arne Güllich zu einer Studie über die Durchlässigkeit und Effizienz der Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten geführt. Magst du mal ganz kurz darüber berichten, was so die Quintessenz aus diesem Interview, also aus dieser Studie war?
Ja, ich muss dazu sagen, beim Lesen des Interviews habe ich schon manchmal gedacht, oha, also die Quintessenz ist halt, dass die NLZs jetzt nicht so viel leisten, wie sie eigentlich sollten, sagen wir es mal so, an Nachwuchsspielern. Ja. Aber es ist ja jetzt ehrlich gesagt keine große Überraschung, wenn man mal in die Profikader schaut. Ja. Und im heutigen Fußballzeitalter, sage ich halt, oder ist es ja bei vielen Vereinen so, das sieht man ja auch einfach, nehmen wir mal, weiß ich nicht, die ersten 4, 5 Vereine in der Bundesliga aus, dass die halt zum Beispiel nicht das Risiko eingehen können zu sagen, ja, wir setzen jetzt mal die jungen Spieler ein, dass wir die einsetzen, aber vielleicht steigen wir dann ab oder Vereine, die unten drin hängen in der Tabelle, die machen es ja sowieso nicht. Und jetzt gerade beim FCK ist jetzt so das beste Beispiel, so junge Spieler werden halt dann mal ausgeliehen und ich weiß es jetzt nicht, ich habe jetzt nicht konkret geschaut, aber jetzt gerade beim FCK in den letzten Jahren ist schon schwierig so mit Durchlässigkeit. Ne? Klar, ich meine, gut, dritte Liga ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, da hat es sowieso schon schwerer. Ja. Ne? Aber ja, Quintessenz von dem Interview halt, NLZ.
1%.
Ich formuliere es jetzt mal richtig krass, können eigentlich wegbringen, nix. So.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen und lustigerweise passt das zu einem Artikel, den ich dazu gefunden habe, der aus der Saarbrücker Zeitung ist, von 2019, der schon damals geschrieben hat, aus den NLZ kommen maximal 70 Spieler von 5.000, und damals waren es 5.588 Talenten, schaffen den Sprung in die Profiligen, in die Profiliga, ja. Und da ist noch nicht mal sicher, dass sie das in die erste Elf schaffen, sondern sie werden aufgrund der Local Player Regelung häufig einfach, kriegen sie einen Profivertrag, wenn ihr nicht wisst, was die Local-Player-Regelung ist, liebe HörerInnen, das bedeutet, dass der DFL schreibt vor, dass ein Bundesligist mindestens 4 Akteure in seinem Kader haben muss, der zwischen seinem 15. und 21. Lebensjahr in 3 Spielzeiten spielberechtigt war und in dem Verein ausgebildet worden ist. Das ist so grob mal der kleine Exkurs. Aber ich hatte dann auch mal innerhalb unserer Redaktion gefragt, so was ist denn der Erfolg von NLZ? Und Tim meinte, ob man den Erfolg des NLZ nicht durch auf diese Durchlässigkeit messen sollte, sondern überhaupt vielleicht auf einen anderen Standard setzen kann. Dass man zum Beispiel sagt, wie das zum Beispiel in Freiburg der Fall ist, dass die NLZ-Spieler dafür sorgen, dass sie eine richtig gute U23 haben, die in der dritten Liga eine starke Rolle spielt. Und ich meine, wir haben uns dieses Jahr da ja auch bedient mit Philipp Treu. Ob man das nicht auch als Erfolg werten könnte. Wie stehst du dem gegenüber?
Naja, ich würde vielleicht vorne her schicken, dass so Mannschaften wie Borussia Dortmund und SC Freiburg, also Borussia Dortmund kann sich natürlich finanziell leisten, eine U23 zu haben und vielleicht die auch dritte Liga spielen zu lassen. SC Freiburg hat halt wahrscheinlich einfach durch den Erfolg, den die Mannschaft halt hat, wird halt keiner sagen, die müssen wir abmelden, die ist unnötig, ist ja klar. Mhm. Ich glaube einfach, das ist einfach eine finanzielle Sache, was du dir halt leisten kannst. Also ich weiß natürlich, jede Reise kostet Geld von der Fußballmannschaft und wenn eine U23, die auswärts fährt, SC Freiburg oder Borussia Dortmund, die hat ja nie, also in der dritten Liga bei uns auf dem Betzenberg war es so, weiß ich nicht, Borussia Dortmund, dass die mal zweite Mannschaft 50, 60 Leute dabei haben, SC Freiburg waren, glaube ich, noch weniger damals. Ja, die bringen halt nichts mit, dann brauchst du halt einfach, also wenn dir das, ich will es jetzt mal hart formulieren, wenn dir das Geld einfach egal ist, dann kannst du das natürlich machen, das ist klar, aber wie viele U23-Mannschaften gibt es denn, die jetzt so hochkommen wie Bayern München, die mal Meister wurden in der dritten Liga, SC Freiburg jetzt, glaube ich, Zweiter geworden, Borussia Dortmund, gibt's ja jetzt nicht so oft, also, ja, ich weiß nicht.
Müsste dann nicht das Ziel sein, dass du deine eigenen U23-Spieler dahin kriegst, dass sie dann so hoch spielen, dass sie auch als Alternative auf dem Transfermarkt dann quasi für Zweitliga-Vereine interessant werden? Ne? Das ist ja da, um dann eine Durchlässigkeit so hinzukriegen. Ne? Das wäre ja dann.
Musst halt immer gucken. Genau, musst halt immer gucken, wo spielt deine U23 in welcher Liga? In Kaiserslautern spielt die U23 halt in der Oberliga. Und da ist der Sprung halt in die zweite Liga so viel zu groß für die Spieler einfach. Ja, das ist halt einfach absolut. Fakt, ja, weil ne, das kannst du halt, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und klar, natürlich hast du dann Freiburg, Borussia Dortmund, aber andererseits gucken wir mal, wen hat Borussia Dortmund letztes Jahr oder in den letzten Jahren in die erste Mannschaft gebracht. Das waren jetzt auch nicht so viele Spieler aus dem Nachwuchs, ja. SC Freiburg ist vielleicht echt der Ausnahmefall, dass die Spieler, wie was du jetzt erwähnt hast, Philipp Treu, der vielleicht dann mit Christian Streich spricht und der sagt, er ist noch ein Jahr zu früh für dich für erste Mannschaft, der geht dann halt wirklich zu euch nach St. Pauli und versucht es dort eine Liga höher. Klar, aber ne, die Spieler spielen sich dann halt auch zwangsläufig in den Fokus von anderen Vereinen, wenn die halt zweite und dritte Liga werden, das ist klar. Ja. In der Oberliga interessiert es halt niemanden.
Ja, das stimmt allerdings. Dann, bevor wir zum Spiel zum Samstag kommen, lass uns mal den Schnelldurchlauf durch die bisherige Vorbereitung des ersten FCK schon machen. Jetzt gehen wir so langsam Richtung Spieltag rüber, dann lassen wir das andere hinter uns. Ihr habt natürlich auch Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen. Gekommen sind Jan Elvedi aus Regensburg, Timotheus Buchasch von Union Berlin, Tobias Raschel aus Fürth, sowie Richmond Tucky für den Angriff und ganz aktuell, wie eben erwähnt, Ranja Arke von Eintracht Frankfurt. Sind das Verstärkungen? Also zumal Elvedi hatte ja, glaube ich, auf eurem auch im Betze Brennt schon gesagt, dass er so ein bisschen für die Startelf schielt. Ist Arke dann die Entlastung für Terence Boyd?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Stürmer, den du halt gesucht hast, um Terence Boyd zu entlasten. Weil der halt ziemlich Alleinunterhalter war, erstens letztes Jahr, zweitens die Gefahr halt oder die Angst, glaube ich, ziemlich groß ist, wenn er sich mal schwerer verletzt. Also kurz auszuführen, Terence Boyd hatte sich im letzten Spiel in Düsseldorf verletzt in der Vorrunde, aber da war ja eine Winterpause von 12 Wochen oder was wegen der WM. Da konnte natürlich den Bänderriss schön auskurieren und war dann halt wieder da Ende Januar. Aber wenn das halt mal mitten in der Runde passiert und der fehlt ja 4 Wochen, ich glaube schon, dass da der Respekt sehr groß ist, dass da dann halt nach vorne gar nichts läuft.
Ja, er hatte und mit deswegen, Redondo und Herrscher waren, glaube ich, die beiden Nächsten, die irgendwie 5 Treffer hatten.
Genau.
Ich musste lange scrollen in der Tabelle mit den Torschüssen. So wie genau. Bei uns.
Und dann, ne, und dann hast du halt hinten dran nur noch Tiger Lobinger gehabt, der halt letztes Jahr oder vor der letzten Saison aus Düsseldorf kam, aus der Regionalligamannschaft von denen. Und da hast du natürlich schon, aber es ist ja ganz normal, hast du natürlich schon einen Spieler vorne, der jetzt eine gewisse Erfahrung hat und schon international gespielt hat und dann kommt einer rein, der jetzt seine ersten Schritte in der zweiten Liga macht, hast du natürlich ein Leistungsgefälle, was ja auch ganz normal ist. Und ich glaube, da ist Ragnar Ache so der Mann, der jetzt auf die Position 2 springt und da der, wie soll ich sagen, der Ersatz für Terence Boyd im Moment, würde ich so sagen, ja, weil Terence Boyd wahrscheinlich schon noch ein bisschen Vorsprung hat durch seine Performance letztes Jahr, dass der Ragnar Ache dann der zweite Mann ist. Aber kann auch sein, dass man mal mit 2 Stürmern spielt. Wer weiß, wer weiß.
Das bringt uns ja mal zu eurer Spielweise, wenn du das jetzt schon so schön ansprichst. Tim nennt ihn ja so schön den Schusterball. Denn eigentlich zeigt das immer das, wie was Schuster bei seinen bisherigen Mannschaften immer gemacht hat. Das Team steht sehr tief, ja, höchster PPDA, also Pass per Defensive Action der ganzen Liga, agiert aus einer enorm Kompaktheit heraus und lässt den Gegner einfach mal machen und macht sich hinten dicht. So, zweitens spricht auch dafür, zweitniedrigster Ballbesitzanteil. Und kurz zusammengefasst, Schusterball, ein Wandspieler vorne drin, 2 schnelle Offensive außen, dazu eine kompakt und tiefstehende Defensive. Und ich ergänze das mal mit einer enorm physischen wie intensiven Spielweise, obwohl ihr die wenigsten Zweikämpfe der Liga geführt habt letztes Jahr. War in der Bundesliga-Statistik zu sehen. Fand ich sehr interessant. Das habe ich auch nicht gedacht, weil ich mal dachte, ihr seid eine Kloppertruppe, aber war dann wohl doch nicht so. Vielleicht seid ihr gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Vielleicht brauchtet ihr das ja gar nicht. Diese Blaupause von diesem Spiel war ja tatsächlich das Hinspiel der letzten Saison, wo wir 90 Minuten lang echt die ganze Zeit und an eurer Verteidigungsarbeit uns die Zähne ausgebissen haben. Wenn du jetzt sagst, er will Ragnar Ache mit ins Spiel bringen, vielleicht mit 2 Stürmern spielen lassen, geht er dann von seinem System weg mit diesem mit den beiden schnellen Außen und dem Wandspieler?
Ich glaube einfach, dass man jetzt eine gewisse Variabilität in den System finden muss, um auch mal den Gegner zu überraschen. Das glaube ich. Also, dass du hinten mal mit Dreierkette spielst, mal mit Viererkette, mal mit 2 Sechsern oder mal nur mit einem Sechser, mal, was ich eben schon gesagt habe, mit 2 Stürmern. Also ich glaube einfach, dass dieses System, das man gespielt hat, vor allen Dingen die Vorrunde, was du jetzt eben ausführlich beschrieben hast, dass das nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Ich glaube, dass jetzt genau dieser Schritt kommt und der auch kommen muss, wo du eine Weiterentwicklung sehen musst, weil wenn du natürlich jetzt noch mal eine ganze Runde des spielst, was du eben angedeutet hast, dann weiß natürlich jeder Gegner, was los ist. Ich habe noch ein Spiel, weil du eben gesagt hast, das Hinspiel, FC St. Pauli, die Zähne ausgebissen. Ich habe zum Beispiel noch das Rückspiel in Erinnerung. Da war FC St. Pauli die erste Mannschaft, die gemerkt hat, wenn mir Terence Boyd mit 1,90 Meter Leuten zustellen, dann macht er keinen Stich, dann hat er irgendwann keine Lust mehr. Und das dann haben alle anderen Mannschaften danach, wie SV Sandhausen, Paderborn, alles, was danach halt noch gekommen ist.
Dumm, dass wir so früh in der Rückserie gespielt haben, ne?
Genau, haben das halt genauso gemacht. Und da hast du halt gesehen, okay, ist mir halt extrem aufgefallen, warum hat der Trainer von, was weiß ich, SV Sandhausen jetzt gegenüber dem letzten Spiel auf einer Position der Abwehr gewechselt? Ja, genau deshalb. Dass ein Spieler halt reinkommt, der eine gewisse Größe hat, und noch einer daneben steht, der eine gewisse Größe hat, und so kannst du den Terence Boyd aus dem Spiel nehmen. Und dann ging halt auch nicht mehr viel nach vorne. Nicht umsonst hast du halt nur 16 Punkte in der Rückrunde. Da haben sie zwar schön, also die spielerische Weiterentwicklung war schon da, das muss man sagen. Aber du hast halt das erste Problem gehabt, dass halt Terence Boyd die letzten Spiele, ja, jetzt nicht mehr unbedingt so präsent war wie in der Vorrunde. und man hat halt nicht mehr so effektiv das Tor getroffen wie in der Vorrunde so. Und jetzt musst du halt gucken, dass du diese Systemfrage halt ein bisschen offen lässt. Und da hast du natürlich jetzt mit, wenn wir über Neuzugänge sprechen, Richmond Tetschi kann natürlich verschiedene Positionen im Mittelfeld spielen. Timo Puchac kann auf dem linken Flügel vorne spielen und hinten in der Viererkette. Also da hast du schon, ne, diese Variabilität hast du dir da schon so ein bisschen dazu gekauft, sage ich mal so.
Ja. Wenn du das jetzt, wie wichtig ist dann in eurem Spiel auch diese technische Komponente, beispielsweise mit Clement, der ja quasi auf eurer 10 spielt, also sagen wir mal die 10, die eigentlich mal schnell, die schnell in der Hinserie sehr schnell überbrückt wurde, um das mal zu sagen. Da fragt auch der, bei Twitter hat Gio MRC gefragt, ist da eigentlich noch die Harmonie zwischen Schuster und Clement gegeben oder ihr hattet das auch schon mal in eurem Artikel aufgegriffen, in einem Artikel, glaube ich mal, bei euch im Blog. Mhm. Also es sind ja zwei Fragen in einer, aber ich würde mal sagen, so, wie ist das denn, wenn sich das System ändert, ist dann euer Zehner Clement zufriedener, wenn er mehr ins Spiel einbezogen wird? Ist dadurch die Harmonie mit Coach Schuster größer?
Ich muss vorneweg schicken, dass die, also sagen beide, ich betone es nochmal, wir haben kein Harmonieproblem, ja, da war nie irgendwas oder da ist nichts. So, sie reden halt ganz normal, ne? Also sie reden halt ganz normal über Fußball. Wie gesagt, sagen beide, weiß man ja nicht, vielleicht ist es ja auch anders, kann man ja nicht beurteilen. So.
Sind ja Profis.
Genau so ist das. Und ja, ich glaube, Philipp Clement hat schon diesen Offensivgeist in sich, dass er gerne nach vorne macht. Hinten Zweikampf ist natürlich nicht so seine Stärke. Und das sind natürlich auch Dinge, die du halt letzte Saison auch gesehen hast, wenn du so tief stehst und er muss Zweikämpfe bestreiten, sieht er meistens jetzt nicht so gut aus, aber der Spieler kann sich ja auch entwickeln. Aber für mich ist es trotzdem der Spieler, glaube ich, fast egal in welchem System, wenn der in Form ist, kann der dir einfach so viel geben, weil der ist am Ball gut, der kann dir einen Ball sichern, der kann Ball diagonal verteilen, also der Spieler an sich ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, aber zum Fußball gehört halt auch andere Dinge, was ich eben schon gesagt habe, wie Zweikampf und so, und darum lasse ich mich jetzt selber mal überraschen, wie das jetzt mit beiden weitergeht, ob sich das dann noch ausgeht, weil ich glaube, wenn der Philipp Clement sich einigermaßen in der Defensive zeigt und nach vorne sind ja seine Stärken, glaube ich, unbestritten. Über Eckbälle und Freistöße müssen wir da auch nicht reden. Also das ist ja ganz klar. Okay. Vielleicht bin ich auch ein bisschen befangen. Ich sehe ihn halt unheimlich gerne spielen, weil er halt sehr viel kann am Ball. Ne? Aber ich sag nochmal, ist halt nicht alles. Muss halt auch Dinge im Fußball ohne Ball machen. Ne?
Ja, genau. Apropos ohne Ball, ihr seid ohne Bälle in das Trainingslager nach in den USA geflogen, habt dann bestimmt vor Ort welche mitgenommen. Sag mal, was hat diese Reise euch sportlich gebracht? Habt ihr vor Ort auch ein Testspiel gehabt eigentlich?
Ja, es gab zwei Testspiele in den USA. Eins gleich, also um von vorne anzufangen, FCK ist gleich nach dem ersten Training montags, sind sie dienstags nach Amerika geflogen für ein 10-tägiges Trainingslager. Terence Boyd hat gesagt, eine Marketingreise. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte, leicht verschoben zur Marketingreise. Es gab zwei Testspiele dort. Einmal gegen, ja, wie gesagt, ne, es macht halt jede Mannschaft momentan oder machen halt viele Mannschaften, ist ja auch nicht verkehrt. Vielleicht für die Kasse auf jeden Fall nicht und auch für den, um es gleich vorne wegzunehmen, ich glaube im Nachhinein, wenn wir drüber reden, fürs Ansehen vom ersten FC Kaiserslautern war das schon sehr gut. Aber um deine Frage kurz zu beantworten, ja, die hatten zwei Testspiele, eines gegen einen amerikanischen Zweitligisten Louisville City, 2-1 gewonnen und eins gegen MLS-Club Minnesota 2-1 verloren. Aber ich war ehrlich gesagt überrascht in der Hinsicht, wie viele Fans aus Deutschland da mitgereist sind, weil das kostet dich ja auch eine Stange Geld, das darfst du ja nicht vergessen. Und was ich im Nachhinein gehört habe, sehr viele Leute, die in Amerika wohnen, FCK-Fans sind da quer durchs Land geflogen, um mal ein Spiel vom FCK zu sehen wieder. Ich habe das auch bei Twitter gesehen von jemandem, der in Amerika wohnt und extra da rumgeflogen ist, für ein FCK-Spiel zu sehen. Also da musst du halt sagen, ja, da hast du halt wirklich, glaube ich, überall auf der ganzen Welt Fans, die halt auch sowas dann mitmachen oder so aus Deutschland so einen Trip mitmachen. Habe ich wirklich einen riesen Respekt davor, und im Endeffekt wird man jetzt halt sehen, ob das geschadet hat oder ob das einfach dann egal ist. Ich glaube, es hängt einfach von den ersten Ergebnissen ab. Ich glaube, wenn du die ersten Ergebnisse ganz gut machst, interessiert es natürlich niemanden mehr. Wenn du natürlich die ersten 5 Spiele in Reihe verlierst, dann kommt das Thema natürlich irgendwann auf den Tisch. Das ist ja klar im Umfeld, ne? Warum geht man in die USA? Ist doch verschwendete Zeit, nur wegen, weiß ich jetzt nicht, ich sag jetzt mal 200.000 Euro. Dann, aber ne, so wie es ja eigentlich bei jedem Verein wird es ja gleich laufen, was sowas betrifft.
Ähnlich. Ähnlich. Ihr habt euer letztes Testspiel am Samstag gegen FC Homburg 08. Für die Jüngeren unter euch, das ist ein ehemaliger Bundesligist. Für die Älteren von euch, lieber Hörer, Remember Kondomwerbung auf dem Trikot bestritten und das dann 4-0 gewonnen. Du warst ja vor Ort, wie ich Twitter entnehmen konnte. Passend dazu die Frage von Sir Henry. Wie eingespielt ist der FCK? Laut unserer Vorbereitung sind wir relativ gut eingespielt. Wie siehst du das? Hätten wir einen Vorteil, weil wir eingespielter sind, oder? Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team auch in dieser Saison wieder bei ihrem Podcast. Ihr treibt viel Sport und braucht daher isotonische Getränke und möchtet dennoch auf Biergenuss nicht verzichten. Dann habe ich da einen Tipp für euch. Das Coconut Gruff ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, Ananastift auf Kokosnuss mit einem Hauch von Pink Grapefruit. Nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Ich kann es euch sagen, es wirkt. Ich durfte es selbst nach dem Triathlon in Hamburg genießen. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Coconut Gruff findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Ja, eingespielt würde ich vielleicht so teilen in den Vorbereitungsspielen. Glaube ich, ist das echt, muss man so klar sagen, Muster ohne Wert, weil da wurde jetzt auch am Samstag noch viel durchgewechselt, ne? Also da hat keinesfalls die erste Elf gespielt, weil Dirk Schuster natürlich weiß, ich meine, das weiß ja jeder Trainer, wenn so ein Spiel in der Nähe ist, kommt vielleicht ein Scout vom FC St. Pauli aus dem Süden, aber es kommt auf jeden Fall ein Scout von der SV Elversberg, ne, weil die ja auch 3 Wochen
Auf jeden
später
Fall.
da so auf dem Betzberg so, ne, so. Und dann
Ja.
wurde in dem Spiel halt noch viel durchgewechselt, aber von der Eingespieltheit an sich, glaube ich, ist es genauso wie beim FC St. Pauli, weil der FCK ja keinen Stammspieler verloren hat im Sommer, ne. Also die Mannschaft ist gewachsen. Da weiß jeder, was zu tun ist. Ich habe jetzt auch letzte Woche mit Jörg Zimmer gesprochen, und er hat auch gesagt, könnte ein riesengroßes Faustpfand sein, auch in der Saison, dass wir uns schon alle kennen. Ist ja dann klar im
Glaube ich
Fußball,
auch, ja.
ne, man weiß, wo der andere hinläuft, man weiß, was der andere auf dem Platz macht. Und. Ich glaube, was die Hinsicht betrifft, gibt sich, glaube ich, beides nichts. Aber rein von der Vorbereitung kannst du jetzt nicht sagen, ja, die haben sich jetzt mal die letzten 2 Spiele eingespielt, und da haben immer dieselben 14 Spieler sind da eingesetzt worden. Das war halt gar nicht der Fall.
Okay. Sag mal, letztes Jahr wart ihr ja der erfolgreichste Aufsteiger, auch aufgrund, ihr seid ja dann nachher, ihr habt ja dann auch einen Run hingelegt. Glaubst du, dass das diese Saison ähnlich gut verläuft? Was rechnest du dir aus? So realistisch betrachtet.
Ich glaube, es wird schwieriger. Von meiner Warte her, würde ich mit manchen Spielerstimmen mitgehen. Wenn man wieder Neunter wird, ist vollkommen okay. Aber ich glaube, dass es schon 2, 3, 4 Plätze nach unten gehen kann, weil hinterm FCK halt Mannschaften waren, die halt einfach wahrscheinlich jetzt nicht nochmal in einer Vorrunde, wie der KSC, die waren am Schluss ja sogar noch vor dem FCK, aber solche Kaliber in Anführungszeichen, die werden natürlich nicht nochmal so unten drin hängen wollen in der Vorrunde, und ich glaube, dass die einfach zwangsläufig am FCK vorbeiziehen werden. Deswegen, mein Tipp ist so Platz 10 bis 12, da wäre ich echt ganz zu, könnte man echt zufrieden sein, ja.
Okay, dann bist du, dann kann man ja mal die Frage stellen, ist man nach so einer, ist, sind die restlichen Zuschauer in dem Stadion nach so einer erfolgreichen Saison auch demütig genug oder träumt man, wie bei uns in der Vorstadt, immer nur von höheren Sphären und will so weit nach oben wie möglich?
Schwierig, schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, schwierig einzuschätzen. Ich habe eigentlich bis zum Saisonende, bis die letzten 2, 3, 4 Spiele den Eindruck gehabt, im Stadion, sage ich natürlich, musst du jetzt nicht jede schlechte Leistung beklatschen, wenn du natürlich auswärts in der Reihe in der Rückrunde nur noch ein Spiel gewinnst und sonst gar nichts mehr, dann musst du, meiner Meinung nach, muss da nicht alles beklatscht werden. Aber die Stadionstimmung an sich ist natürlich immer noch über 34 Spiele. Wenn man jetzt sieht, wie die Mannschaft nach dem letzten Spiel gegen Düsseldorf, da verlierst du 0-3 und die Mannschaft wird trotzdem gefeiert. Natürlich musst du das auch so sehen, in der gesamten Saison über 34 Spiele, bist du am Schluss Neunter als Aufsteiger, haben wir ja schon drüber geredet, mit 4 Jahren, dritte Liga, Insolvenz und. Ne? Kein Thema, alles super, total gut. Aber ja, ich glaube schon, dass ein bisschen die Ansprüche diese Saison schon ein bisschen andere sind einfach, ja. Du bist jetzt halt automatisch nicht mehr dieser Underdog, der über die Relegation gerade so in die zweite Liga kommt. Du hast jetzt letztes Jahr schon Spiele geliefert. Kann man ja einfach nicht drüber wegsehen, wie Magdeburg, Darmstadt zu Hause, St. Pauli zu Hause geschlagen, Hannover zu Hause geschlagen. Und wir können ja noch weitermachen. Da waren ja 5, 6, 8, 10 Highlight-Spiele. Ne? Da steigt automatisch halt einfach der Anspruch. Einfach so, das will ich wieder erleben. Wenn man halt mal guckt, wenn du letztes Jahr Neunter warst, wie groß ist deine Range noch nach oben? Also es geht halt, für mich geht einfach nicht mehr viel. Wenn es jetzt ganz super duper läuft, dann kannst du vielleicht mal so Siebter werden. Aber du musst als FCK in der Saison erstmal gucken, dass du nicht in den Abstiegskampf gerätst und alles andere ist erstmal unwichtig. Ne? Erstmal die 40 Punkte sichern und dann gucken wir mal weiter. Und ich glaube einfach, dass es schwerer wird wie letztes Jahr. Ist einfach so.
Genau. Okay. Bei uns ist ja Herr Bornemann sehr optimistisch oder sagen wir mal sehr, sehr, sehr forsch für hanseatische Verhältnisse oder für unsere Verhältnisse vor allem nach vorne getreten und peilt ja schon das obere Drittel an, um das mal mehr als das obere Drittel, sag ich mal, an. Ich habe auch, glaube ich, bei unserer Saisonprognose, die auf die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gerne auch teilnehmen könnt, habe ich auch auf uns als zweiten Aufsteiger getippt. Wohl wissend, dass ich immer noch denke, wir müssten eigentlich Serra aus Bielefeld für den Sturm verpflichten. Aber das ist eine andere Frage. Kommen wir mal zum Spieltag. Ich gehe mal von einem ausverkauften Haus aus, oder?
Ich glaube, da wirst du knapp dran vorbeischrammen. Also ich habe jetzt heute fast. So 40, also 43.000 Zuschauer, denke ich, kann man gut. Ich glaube, die Prognose kann man getrost wagen, ja.
Boah, nicht schlecht. Das wird schön laut werden. Ich werde auch im Stadion sein. Du wirst sicherlich auch vor Ort sein. Du musst ja auch schreiben, denke ich mal.
Ist das?
Du musst ja halt arbeiten. Ich nicht. Ich bin aber zum Spaß.
Schauen wir mal.
Bevor wir zum System und zur Aufstellung kommen, bei euch ist Jean Zimmer noch rot gesperrt und fehlt im ersten Saisonspiel auf jeden Fall, aus der letzten Saison noch. Haben sich Spieler bei euch in der Vorbereitung verletzt? Ich meinte, Erik Durm war angeschlagen und wie sieht es bei Terence Boyd aus? Fragt auch Sir Henry.
Ja, Erik Durm hat sich am Samstag in Homburg eine Oberschenkel zum Pferdekuss im Oberschenkel zugezogen. Und Terence Boyd hat jetzt zweieinhalb Wochen Training verpasst wegen der Kniereizung. Und die sollen aber wohl diese Woche wieder einsteigen ins Training. Also ich halte einen Einsatz oder ein Mitwirken jetzt am Samstag nicht für gänzlich ausgeschlossen. Ich würde jetzt mal tippen, dass sie zumindest im Kader sind.
Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus bei euch dann. Bei uns war Morites, Gigala, Amenido und Afolayan am Samstag gegen Tel Aviv zur Saisonöffnung nicht im Einsatz. Wobei die Tendenz bei Amenido und Afolayan wohl Richtung Spieltagskader geht, glaube ich. Stand Dienstag, ne? Dienstagabend. Das sind ja noch 3 Tage Zeit, 3,5 Tage Zeit, um da noch hinzuarbeiten. Ansonsten sind wir uns alle mal an Bord und sicher heiß auf das erste Saisonspiel. Wie glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird? Schuster setzt ja auch meistens auf Kontinuität und da er euren Kader ja nur tendenziell oder partiell verstärkt hat, werdet ihr da sicherlich wieder zum 4-2-3-1 auflaufen, oder? Wenn Bond fit ist.
Ich tippe sogar eher, dass der FCK mit einer Dreierkette beginnt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oh. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber was ich so gesehen habe, denke ich, dass es die Dreierkette wird. Also Lute im Tor ist ja klar. Elvedi, Kraus, Tomiak, die Dreierkette. Dann muss man mal gucken, rechts draußen, ob Durm spielen kann. Ansonsten könnte ich mir da halt Herrscher vorstellen, weil du hast ja schon gesagt, Schott Zimmer ist gesperrt. Da hast du nicht mehr viele Optionen.
Ja.
Für die Position und links glaube ich, dass Puchacz so den kleinen Vorsprung gegenüber Hendrik Zuck hat durch die Vorbereitung, auch durch seine Giftigkeit, was das Zweikampfverhalten betrifft, kann ich mir vorstellen, dass der so die Nase ein bisschen vorne hat. Im defensiven Mittelfeld rechne ich eigentlich mit Marlon Ritter und Julian Nihus und in der Dreierkette vorne dran dann Erno Poku hat für mich eine sehr gute Vorbereitung gespielt und das könnte, glaube ich, auch einer, könnte vielleicht auch so ein Joker sein, in Anführungszeichen, weil wenn er seine Schnelligkeit gut ausspielen kann, bin ich mal gespannt, wie die St. Pauli-Abwehr damit zurechtkommt. Dann Clement habe ich ja eben schon angedeutet, hat, glaube ich, noch ein bisschen die Nase vor Tobi Raschel und links, ähnlich wie bei Opoku, Kenny Redondo und vorne muss man mal gucken, Terence Boyd, ob das reicht bis Samstag. Ansonsten könnte ich mir da auch gut vorstellen, dass Ragnar Ache gleich von Anfang an spielt. Also das hatte ich auch nicht für ausgeschlossen. Okay. So würde ich das mal sehen.
Klingt spannend auf jeden Fall. Vor allem die Einschätzung auf der rechten vorderen, rechten offensiven Seite, da bin ich mal gespannt. Wir haben in unserer Vorbereitung ein neues System getestet und zwar hatte da Tim auch drüber geschrieben, 4-2-2-2. Im Test gegen Saba wurde aber aus dem 4-2-2-2 wieder ein 4-3-3 und welches dann bei den Abläufen bei Ballbesitz ziemlich ähnlich gespielt werden kann. Und dieses 4-3-3 ist dann halt ist unserem 5-2-3 aus der vorigen Saison dann schon so ein bisschen ähnlicher, wobei da immer nur der zentrale Defensivspieler irgendwie sich verschiebt. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns aufstellen werden. Es stellt sich noch die Frage nach dem ersten Saisontor für den ersten FCK, fragt Twitter-User Emil Ratte. Ich sage dann auch, wen ich hoffe, der bei uns das erste Saisontor schießt. Sag mal, wer schießt bei euch das erste Tor?
Ja, ich sag mal einfach so formbedingt, würde ich sagen, Erno Poku kann es eigentlich nur sein.
Okay, das, wie sagt Günther ja auch immer so schön, logge ich mal ein, Herr Opoku.
Genau.
Gut, ich wähle bei uns Herrn Hartl. Nach seinem Treffer gegen Hapoel hat er ein bisschen Blut geleckt und möchte auch treffen. Ich bin super gespannt, wie das erste Saisonspiel ausgeht. Ich bin jetzt auch dieser ganze Vorbereitungsquatsch auch leid, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Das ist immer nur dieses Gucken auf den Transfermarkt und Transfergerüchte hin und her und so. Und heute hat uns auch noch David Otto verlassen nach Sandhausen. Die sind jetzt auch so eine Zweigstelle von St. Pauli geworden. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie es ausgehen wird am Samstag. Ich bin doch froh, dass es losgeht. Jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast. Als natürlich neutraler Journalist.
Nee, also ich sag ja, wenn du gesagt hast, Andreas Bornemann will in das obere Drittel, dann musst du mit einem Unentschieden zu Hause gegen St. Pauli zufrieden sein. Also sage ich 2-2.
Oh, ich tippe auf ein 2-1 für uns. Weil ich muss ja dann sagen, Herr Bornemann, wir müssen auch auswärts gewinnen. Also.
Genau, also ich sag mal so, wenn St. Pauli aufsteigen will, müssen sie auch irgendwann mal auswärts öfter mal gewinnen, das stimmt ja.
Ja, genau. So, also die Rückrunde auch eine erfolgreiche Hinrunde folgen lassen. Dann erstmal vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast.
Gerne.
Ich wünsche allen Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, wo immer das Spiel verfolgt, viel Spaß, den Stadionbesuchern eine gute Anfahrt. Und die letzten Worte der Sendung, lieber Flo, die gehören dir.
Ja, was sage ich denn da? Ja, ich hoffe, habe ich ja schon bei Janni gesagt in der Saisonvorschau, ich hoffe, dass der FCK wieder so eine ruhige Saison hat wie letztes Jahr, ohne irgendwelche Querelen im Verein, und komme nochmal auf den Anfang zurück von diesem Long Red, den ich bei der Zeit geschrieben habe. Sowas, glaube ich, braucht niemand mehr zu erleben und es will auch keiner mehr in Lautern, und deswegen hoffe ich, dass es jetzt in dieser positiven Art und Weise mal die nächsten Jahre weitergeht.
Na dann, tschüss.